Das andere Thema, Ochsenglaube, da habe ich vor ein paar Wochen in Mühlacker zu gepredigt. Ich habe mir dann nämlich gesagt, naja, ich kam wahrscheinlich nicht dazu, jedes Thema überall, und darum mache ich die Themen einfach so. Wenn ihr unter dem Titel bei YouTube guckt, findet ihr das dann auch. Also, falls ihr irgendwie Lust habt, da hinzugucken, genau. Sprungbrett für diese Predigt. Du bist, was du isst. Das ist gewissermaßen Gottes Motto gewesen, als er den Israeliten gesagt hat, welche Tiere sie essen dürfen und welche nicht. Da gibt er dann ganz unterschiedliche Anweisungen bei bestimmten Tieren. Und das Interessante ist, das hat sowohl gesundheitliche Komponenten und dann auch für die Umwelt und dann auch geistliche Komponenten. Wir gucken jetzt bei dem einen Punkt auf die geistliche Komponente. Interessanterweise sagt Gott ganz oft erst einmal, welche Tiere die Leute nicht essen dürfen. Und zum Beispiel hier, 3. Mose 11, in den Versen 13 bis 19, sagt Gott eigentlich nur, welche Vögel die Israeliten nicht essen dürfen. Das ist wahrscheinlich auch einfacher, weil es doch ein paar mehr Vögel gibt. Also verbotene Vögel sind zum Beispiel Raubvögel und Aasfresser. Das kann man dann von dem her auch erstmal sehen. Die sind, was sie essen. Also Raubvögel fressen einfach irgendwas und Aasfresser, die fressen nur Totes. Das sollen wir nicht. Und im Umkehrschluss erlaubt sind unter anderem Singvögel. Und auch die anderen Vögel, die da sind, werden erwähnt, dass sie Samen fressen und Blätter, also Grünes, Lebendiges. Was für uns auch schon mal sinnbildlich ist. Dass wir uns vom Lebendigen ernähren sollen, vom Wort Gottes. Dass wir nicht einfach das Tote in der Welt essen, sondern das, was Gott uns gibt. Zwei Beispiele dafür, die Taube, beziehungsweise Turteltaube. Da sieht man ganz gerne, Turteltauben bleiben ein Leben lang zusammen. Das ist dann auch wunderbar geistlich, die Taube ja schon als Bild für den Heiligen Geist, der bei uns bleibt. Das hat Jesus zugesagt. Im Gegensatz zu Jesus, der halt weg musste von uns, bleibt der Heilige Geist bei uns. Und dann der andere Vogel, der heißt Gelbsteißbülbül. Falls ihr euch fragt, was das für ein Vogel ist, den seht ihr daneben. Ich habe ihn extra rausgesucht als Bild für die Präsentation und ihr werdet ihn jetzt die ganze Zeit sehen. Ihr könnt da hinten am Hintern sehen, da ist es ein bisschen gelb. Der Gelbsteißbülbül ist ein Singvogel. Er klingt allerdings nicht sonderlich schön. Außer in der Paarungszeit. Aber ansonsten hört man ihn im Heiligen Land und im Vorderen Orient und denkt sich erstmal, oh, was soll denn das? Und er singt zwar nicht schön, aber er tut's trotzdem. Auch als Bild für uns. Darum geht's jetzt vor allem in der Predigt. Vogelglaube hat mit Singen zu tun. Als Christen sind wir aufgefordert zu singen, auch wenn's nicht immer schön klingt. Als wir Kinder waren, hat mein Bruder irgendwann mal ein Lied, das er irgendwo aufgeschnappt hat, dann für uns umgedichtet, dass wir es unserer Oma zum Geburtstag singen. Eine Zeile da drin ging dann, wir wissen, wir singen nicht schön, aber laut. Entscheidend beim Singen ist, dass man sich traut. Da stecken viele Christen tatsächlich, die sagen, nee, ich kann gar nicht ordentlich singen, ich lasse es. Also ich meine, wenn hier vorne Lobpreis gemacht wird, ist es schon ganz gut, wenn die Musiker vorne ordentlich singen können, dass sie die Leute anleiten. Andererseits ist es für manche Leute dann eher, dass sie sagen, ja, jetzt sitzen die Leute da vorne und singen schön, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Dass das, was vorne ist, eher ein Konzert ist und ich lasse mich berieseln. Nee, wir sind aufgefordert zu singen, auch wenn es nicht schön klingt. Also man muss ja nicht unbedingt so laut singen, dass es alle aus dem Konzept bringt, aber tatsächlich mitsingen. Denn singen tut gut, singen ist gesund. Singen bringt die Dinge wesentlich weiter. Wenn ihr in irgendwelchen Kirchen aufgewachsen seid, die eher mit Hochliturgischem zu tun haben. Also gerade die katholische Kirche oder auch lutherische Kirchen mit größerer Liturgie, da wird noch viel gesungen. Das hängt damit zusammen, dass Gesang den ganzen Raum füllt. Singen kommt viel, viel weiter. Wenn wir jetzt unten in Maulbronn in der Klosterkirche wären und ich ohne Mikro alles erzählen müsste, müsstet ihr ziemlich nah dran rücken, damit ich euch das alles erklären könnte. Ich könnte aber alternativ auch anfangen, einen Sprechgesang zu machen. Also vielleicht kennt ihr das, manchmal kann man Psalmen so schön singen, die sind meistens auf einem Ton und dann geht's hin und her. Das wäre vielleicht für manche gewöhnungsbedürftig, aber man würde das, was ich zu erzählen habe, bis in die letzte Reihe hören. Ich habe das bei einem Jugendfestival mal gemacht, da sollte ich Brezeln verkaufen für die Strandmission, die wir dann machen wollten, dass wir ein bisschen mehr Geld hatten. Und anstatt über den ganzen Platz zu brüllen, dass es Brezeln gibt, habe ich halt mir schnell auf die Melodie von Bruder Jakob ein Lied, dann halt frische Brezeln gibt es hier bei mir nun zu kaufen, möchtet ihr? Und das habe ich einfach gesungen und es war wesentlich weiter zu hören. Die Leute sind von weiter weggekommen. Ah, du bist der Brezelmensch, wunderbar. Gesang trägt weiter und eben, wir sollen singen. Da habe ich uns jetzt ein paar Bibelstellen mitgebracht, einfach mal, um das zu unterstreichen. Psalm 118, Vers 15. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Also Gottes Sieg, das ist ein Psalm, der zum Passafest immer wieder gesungen wurde. Das heißt, sie haben sich daran erinnert, Gott hat alle Götter Ägyptens platt gemacht und er hat uns auch noch aus Ägypten befreit. Davon singen wir heute noch. Und das singen die Juden bis heute, also über 3000 Jahre, nachdem das passiert ist. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Also auf die Frage, wie viele Lobpreislieder neu sein dürfen im Gottesdienst, eins. Nein, ein neues Lied, das ist nicht die alte Leier, die wir sonst singen. Denn das stimmen wir sehr gerne an. Die alte Leier. Oh, da hat jemand in den Gemeinderäumen was verstellt, das passt mir nicht. Oh, auf der Arbeit ist es so. Oh, meine Nachbarn. Oh, und bei mir ist jetzt auch jeden Tag die alte Leier, jeden Tag das alte Lied. Und die Bibel sagt uns, singt dem Herrn ein neues Lied. Und das neue Lied, das ist nicht einfach, dass ich jetzt sage, ich rede halt über was anderes, das mir in den Sinn kommt, sondern er tut Wunder. Das, was Gott in meinem Leben getan hat, also das größte Wunder überhaupt, er hat uns von unseren Sünden erlöst. Und dann alles, was mit dazugehört, wo er mir auf welche Art und Weise geholfen hat. Da habe ich ein Problem, da hat Gott mir geholfen. Das ist das neue Lied. Singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Andere Übersetzung ist tatsächlich mit fröhlichem Lärm. Also da ist das nochmal, es muss nicht unbedingt schön sein. Hauptsache es ist fröhlich und tatsächlich in dem Fall wirklich, wir singen nicht schön, aber laut. Entscheidend beim Singen ist, dass man sich traut. Darüber freut sich Gott. Als Mitarbeiter auf einer Kindersinge-Freizeit, also nicht Single-Freizeit, Singe-Freizeit, man hat das dankbarste Publikum hinterher bei der Aufführung. Im Publikum sitzen nämlich fast nur die Eltern. Und die Eltern, die sitzen einfach nur da, mein Kind ist da vorne. Und dann kann es auch mal sein, dass der Chor an einer Stelle mal schief singt. Da kann es sein, dass sie den oberen Ton nicht ganz treffen oder dass sie den Einsatz verpassen oder was auch immer. Die Eltern sitzen da, ach, ist das schön. Eins meiner liebsten Stücke aus dem Weihnachtsoratorium ist der Anfang und gleichzeitig auch Ende der dritten Kantate. Herrscher des Himmels, höre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht. Höre der Herzen frohlockendes Preisen, wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen, weil unsere Wohlfahrt befestiget steht. Wer das Weihnachtsoratorium kennt, der weiß, das ist ein richtig prunkvolles Stück. Und die Tenöre fangen an mit Rausschmettern: Herrscher des Himmels, höre das Lallen. Und der ganze Chor setzt ein, auch bretternd, lass dir die matten Gesänge gefallen. Und ich stelle es mir so gerne vor, die Engel stehen da oben im Himmel und sagen sich, was sind das für matte Gesänge, die die Menschen da unten anbringen? Das können wir doch viel besser. Immerhin, die Engel im Himmel sind keine gefallene Schöpfung. Die können das. Die sind auch schon ein paar Jahrtausende länger dabei. Aber unser Vater sitzt auf seinem Thron, knufft die Engel an. Guck mal da, meine Kinder singen für mich. Ist das nicht toll? Ja, aber die singen schief und alles. Das ist doch egal. Meine Kinder singen für mich. Und sie tun das gerne auch noch fröhlich. Dann eine Anweisung. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist leitet uns dazu, dass wir uns gegenseitig mit Liedern ermutigen und in unserem Herzen auch singen. Das ist nämlich auch manchmal, man kann nicht unbedingt einfach auf der Arbeit plötzlich anfangen zu singen. Das ist nicht immer von Vorteil. Aber dann einfach im Herzen so ein Halleluja oder so. Oder eins von den Liedern, die wir heute im Lobpreis singen. Oder ein anderes Lied, das euch einfach im Herzen ist. Oder auch wenn man nachts wach liegt und neben einem der Ehepartner, dann sollte man ja auch nicht unbedingt gleich rauspreschen mit dem lauten Gesang, vor allem wenn der vielleicht am nächsten Morgen früh um 4 aufstehen muss oder so. Da darf die Musik im Herzen sein. Ähnlicher Text, bloß hier ist das Vorzeichen nicht der Geist Gottes, sondern das Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Jetzt kommt ein etwas längerer Text. Den habe ich kürzlich im Bibelabend gehabt und fand ihn einfach so genial, weil er auch mit Musik zu tun hat. Der Tempel wird gerade eingeweiht. Also hinten kommt die Bibelstelle, 2. Chronik 5. Und nachdem alles gut gemacht wurde, kommt plötzlich die Musik. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit weiß, feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn. Sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Kurz hier zurück, wo ihr es habt. Es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Da war eine Einheit drin. Und diese Einheit, die ist nicht unbedingt da drin, dass man jetzt nur monoton singt, also alles nur gregorianisch und keine Vielstimmigkeit drin. Da dürfen ruhig Harmonien und so sein. Aber da ist eine Einheit drin. Wo wir uns nicht in unserem Herzen sagen, ja, das Lied passt mir jetzt nicht. Das ist mir zu alt, ist mir zu neu, was der da alles rausgesucht hat an Liedern. Die sind alles zu alte Lieder, das sind zu neue Lieder, das sind zu flotte, zu langsame. Wo wir eins werden und vor allem, wo es darum geht, dem Herrn zu danken. Vor allem mit diesen Worten, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Wo wir uns wirklich voll und ganz auf Gott ausrichten, da passiert etwas. da kommt Gottes Herrlichkeit auf einmal hinein. Können wir übrigens dann später im Buch der Apostelgeschichte sehen, da, wo die Jünger eins wurden, da ist was passiert. Wahrscheinlich, weil Gott sich gesagt hat, das kommt so selten vor, dass sie sich aber wirklich einig sind, jetzt kommt was. Und eine wunderbare Variante dazu ist beim Singen, wenn wirklich alle sagen, ich singe jetzt nicht, um meine schöne Stimme zu hören, ich singe jetzt nicht, um die anderen zu beeindrucken, ich singe jetzt nicht mit einem Nörgeln, na, das Lied passt mir jetzt aber gar nicht, sondern ich singe, weil Gott gut ist und weil seine Barmherzigkeit ewig ist. Ich singe für ihn, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich singe ihm einfach. Ich singe, weil er gut ist. Da passiert etwas. Wo wir wirklich all das, was uns selber angeht, weglassen und uns wirklich komplett auf Jesus ausrichten. Da passiert etwas. Auch der Himmel singt. Da habe ich die Bibelstellen jetzt nicht komplett drauf. Offenbarung 5, Johannes beschreibt das Lamm Gottes auf dem Thron, das geschlachtet wurde vor Anbeginn der Welt. Und alle sehen das Lamm und fangen an, den Lobpreis zu singen. Und zwar ein neues Lied. Wie eben schon gesagt, das Lied unserer Erlösung. Offenbarung 14 sehen wir wieder das Lamm. Und es hat die 144.000 dabei. Auch die singen ein neues Lied. Nicht die alte Leier des Alltages, sondern ein neues Lied. Und dann Offenbarung 15, da singen die Leute im Himmel, im himmlischen Tempel, das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das sind zwei Lieder, die in den fünf Büchern Mose vorkommen. Das eine ist 5. Mose 32, das andere ist 2. Mose 15. Hat beides mit der Erlösung Israels zu tun und mit dem, was Gott für sie getan hat. Es sagt sich mancher, ja, das kann ich dann im Himmel ja machen. Wenn die im Himmel singen, dann kann ich mir das ja für da aufsparen. Denn mein Leben ist jetzt nicht so, dass ich singen könnte. Beziehungsweise ich singe halt die alte Leier. Und dann kommt jetzt tatsächlich die Aufforderung, sing nicht erst im Himmel. Sing schon jetzt und hier. Das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, weil wir eben nicht immer sehen können, dass es sich wirklich schon lohnt zu singen. Weil wir nicht sehen können, dass da der Grund schon da ist. Warum soll ich singen, wenn ich noch in meinem Problem drin stecke? Warum soll ich singen, wenn sich meine Situation noch nicht verändert hat? Darum die Überschrift der Predigt, Vogel Glaube. Glaube erkennt die Dinge, die man noch nicht sieht und nimmt sie schon komplett für bare Münze. Kommt noch ein biblisches Beispiel. Singen als Kampf. Wir sind in 2. Chronik 20, kurze Vorgeschichte, Juda wird mal wieder bedroht. Lauter Mächte von außerhalb, und sie haben keine Chance. Und der König ruft das ganze Volk auf, dass sie fasten sollen. Und in seinem Gebet vor Gott beruft er sich auf Gottes Versprechen. Das ist ein Versprechen, das kam bei Salomo dran, als er gebetet hat für den Tempel. Das hatten wir kürzlich bei den Bibelabenden. Hat mich sehr viele Abende gekostet, weil es sehr tief ging, aber es lohnt sich, es anzuhören. Und Gott hat es dann bestätigt. Und dann eben auch gesagt, wenn mein Volk sich demütigt, nachdem alles passiert ist, und sie beten und sich zu bekehren von ihren bösen Wegen und mein Angesicht suchen, dann will ich hören vom Himmel. Und dann gibt es den Regen wieder, dann wird das Land nicht trocken bleiben, auch geistlich nicht trocken, dann ist keine Pest mehr da, dann machen wir uns nicht gegenseitig krank mit unseren Bemerkungen, dass wir uns gegenseitig angiften. Und dann wird das Land heil. Darauf beruft sich der König und er beruft sich auch auf Gottes Namen. Der Name, bei dem wir nicht mehr unbedingt wissen, wie der ist, aber wir haben Gottes Namen als Mensch, nämlich Jesus. wo wir uns auf den Namen berufen, haben wir es auch. Und dann, während sie dort sind, tritt plötzlich ein Prophet auf. Plötzlich mitten aus der Menge Gottes Geist fällt auf einen und der sagt dem ganzen Volk: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber ihr werdet nicht dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieh ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Auf einmal kommt Gottes Wort in die Situation hinein. Die Situation hat sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert. Aber die Israeliten sagen sich, oder die Leute aus dem König Juda, sagen sich: Gut, wir nehmen Gottes Wort für bare Münze. Jetzt brauchen wir nicht mehr weiter jammern, jetzt brauchen wir nicht weiter fasten, wir haben von Gott die Antwort. Auch eben, wenn wir die Lösung des Problems noch nicht sehen. Und dann geht der König am nächsten Tag mit dem Volk los und hält noch eine kurze Ansprache. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck und Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Also, der König sagt: Wir sehen Gottes Hilfe noch nicht. Wir sehen noch nicht, dass er uns geholfen hat. Wir sehen nicht, dass das Problem gelöst ist. Aber wir stellen die Sänger in die vorderste Reihe. Also, dort, wo sie am verwundbarsten sind. Aber er sagt: Wir kämpfen mit Lobpreis. Juda heißt übrigens Lobpreis. Wir kämpfen damit, dass wir Gott danken. Und warum? Seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Nichts, was ich zu bringen hätte, kann mir aus meiner Situation helfen. Das Einzige, worauf ich mich berufen kann, ist Gottes Name und dass es heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und dann gibt er mir sein Wort und wenn es nur dieser eine Vers ist oder gibt mir einen anderen Vers, auf alle Fälle irgendetwas, und dann sage ich: So, jetzt kann ich, wie damals die Israeliten, losziehen und Gott singen. Ich könnte noch ganz viel über die geistliche Komponente erzählen, aber das wird jetzt nochmal eine extra Predigt. Einfach nur so viel: Der Teufel war mal Lobpreisleiter im Himmel. Und es klingt für ihn wie kratzende Finger auf einer Tafel, wenn wir Gott loben. Und tatsächlich, während das Volk Gott lobt, passiert alles Mögliche. Das Volk kommt hin, wo die Feinde sind und sieht, dass sie sich gegenseitig niedergemetzelt haben. Und nicht nur ist das Volk jetzt gerettet, sondern sie können die feindlichen Völker auch noch ausbeuten. Sie können all das mitnehmen, was den Feinden gehört hat. Wo ich im Glauben auf Gottes Zusage los singe, wo ich ihm fröhlich singe wie ein Vogel, auch wenn es wie der Gelbsteißbülbül ist, dass es nicht schön klingt. Aber ich singe ihm und ich danke ihm für das, was er mir versprochen hat. Mitunter kann ich sogar so dreist sein, dass ich sage: Danke, dass du es gemacht hast, selbst wenn ich es noch nicht sehe. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie gut ich mich da schon reintraue. Dann werde ich am Ende sehen, wenn ich dort ankomme, dass sich Gott darum gekümmert hat. Und dann manchmal muss ich sagen: Okay, jetzt habe ich gesungen und mein Problem ist irgendwie immer noch nicht gelöst. Ja, dann sing weiter. Ja, aber nein, tatsächlich gilt an dem Punkt: Weitermachen. Vers habe ich jetzt vergessen in die Präsentation mit reinzunehmen, weil er mir jetzt gerade erst dabei einfällt. Galater 6, Vers 9. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Das Gute tun bedeutet im Glauben vorangehen. Gottes Wort aussprechen über unsere Situation oder sogar aussingen über der Situation. Denn am Ende werden wir dadurch den Segen ererben, wenn wir nicht nachlassen. Also das heißt dranbleiben. Der Glaube bleibt dran. Und dann dürfen wir es wie die Israeliten erleben. Und noch ein winziges Beispiel. Auch Jesus sang vor seiner Schlacht. Wir haben das Passafest gefeiert. Und dann heißt es da bei Markus zum Beispiel, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Lobgesang, der beinhaltet unter anderem den ersten Vers, den ich vorhin zitiert habe. Man singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Jesus hat schon die Siegesgesänge, die erinnert haben an das Passafest, für seinen Sieg vorneweg gesungen, weil er wusste, ich habe den Sieg schon in der Tasche. Und so dürfen wir das auch machen. Wir dürfen uns daran erinnern, was Gott alles getan hat. Nicht nur an all die Dinge, die er den Israeliten getan hat. Das sind ja schon lauter super Sachen. Sondern vor allem an Jesu Sieg am Kreuz. Dadurch haben wir den Sieg schon in der Tasche. Von dem Sieg her dürfen wir singen. Und dadurch dürfen wir uns auch auf den nächsten Sieg hin vorbereiten im Singen. Also lasst uns singen und fröhlich sein. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und dort, wo wir das Wunder selber brauchen, dürfen wir jetzt einfach im Lied singen, was Gott für uns alles getan hat. Wir dürfen uns daran erinnern, wie großartig er ist, was er alles tut. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir nach Hause kommen, hat sich das Problem schon erledigt. Und wenn noch nicht, dann singen wir halt weiter. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns den Gesang gegeben hast. Schenk du uns, dass wir mehr und mehr dir singen. Schenk du uns, dass wir dich loben und dass wir dir danken für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Dass das in uns mehr und mehr den Glauben stärkt, weil du uns den Sieg gegeben hast. Amen.